Moin. Ja, danke Tobi für die Textlesung. Wir sind weiter an Mose dran gewesen und heute bin ich dran mit 4. Mose 16. Ich muss euch sagen, dass dieses Kapitel fand ich immer etwas gruselig. Wir haben gehört, dass die Erde sich auftut und lebendig Menschen in das Totenreich kamen. Also ich weiß nicht, wie ihr da lest oder so. Also ich fand es immer ein bisschen gruselig. Ne? Und gewisse Dinge fand ich dann auch wirklich sehr schwierig, auch zwischenmenschlich. Aber beim Vorbereiten habe ich gemerkt, wie viele Parallelen es eigentlich da gibt zum Neuen Testament. Einige werden wir uns angucken und was wir auch alles davon lernen können. Das fand ich dann doch sehr, sehr interessant und bin auch doch dankbar gewesen, dass ich dann dran war bei 4. Mose 16. Ja, ich weiß nicht, bei euch steht, glaube ich, auch irgendwie in der Überschrift 4. Mose 16 die Empörung Korachs oder die Sünde Korachs oder irgendwie so. Bei mir steht die Empörung. Und das Interessante ist, es geht ja in diesem Kapitel wirklich darum, um Korach und seine Gefolgschaft. Sowohl im Alten Testament, also in anderen Stellen, und auch im Neuen Testament wird immer wieder Bezug genommen auf diese Begebenheit. Als warnendes Beispiel. Und das fand ich halt interessant, weil es gab ja noch andere Leute im Alten Testament, die sehr gesündigt haben. Ich meine, wie oft wird auf Ahab hingewiesen, auch im Neuen Testament oder auf andere Leute. Aber ziemlich oft kommt halt Korach und seine Rotte, sage ich mal, vor. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament weiterhin. Und das fand ich dann doch interessant, dass das als, ich sage es mal, ziemlich starkes, warnendes Beispiel geschrieben steht. Judas, einfach ein Beispiel, in seinem Brief erwähnt er die wieder und sagt halt, dass die Gottlosen, die sich unter die Gemeinde mischen, dass sie eigentlich von ihnen sind, so abstammmäßig, geistlich gesehen, von Korathiten, also von dieser Rotte. Und eigentlich kann ich es verstehen, warum diese Sünden von Korach und von seiner Gefolgschaft so schlimm sind. Wenn wir mal kurz Revue passieren lassen. Mose befreite das Volk, natürlich Gott durch Mose, durch Zeichen und Wunder. Das Volk war jahrhundertelang in Knechtschaft. Sie schrien zu Gott, hilf uns. Und Gott erhörte sie und rettete sie, und zwar auf wundersame Art und Weise. Und nicht nur das, dass er sie rausgerettet hat, Gott hat ständig über sie gewacht, mit der Feuersäule, mit der Wolkensäule, auch weiterhin, wenn Amalek gegen sie Krieg führte, Gott war da und hat sie von allen Üblen gerettet. Und ernährt durch die Wachteln und also alles, was wir bis jetzt auch gepredigt und gelesen haben. Und auf einmal kommt Korach mit 250 Männern und macht Mose fertig. Schon erstaunlich, oder? So beim Lesen müsste man doch da denken, was hat Mose getan? Dass du auf einmal mit 250 Leuten antanzt. Was ist los? Also, versteht ihr? So, ich verstehe jetzt so im Nachhinein beim Vorbereiten der Predigt, warum die Bibel so oft darauf Bezug nimmt. Das Interessante ist, es war ja nicht nur Korach, wir haben gelesen Datan und Abiram und 250 Männern. Und das Interessante ist, da steht ja nicht 250 Verbrecher oder 250 Tunichgute. Waren dann mit Korach, sondern da steht 250 Männern aus den Kindern Israels, Vorsteher der Gemeinde, Berufene der Versammlung, angesehene Männer. Also die Elite kam mit Korach. Ist erstaunlich, oder? Naja, und was war das große Problem von Korach, Abiram, Datan und diesen angesehenen Gemeindeleitern? Das steht jetzt so nicht drin, aber das kann man sehr gut herauslesen. Neid. Man könnte eigentlich schreiben, die Empörung Korachs minus Neid. Die waren einfach neidisch. Auf Mose und auf Aaron. Und diesen Neid schildern sie in drei Vorwürfen. Wir haben ja auch gelesen, 3 und 4, die Verse. Als allererstes wird halt gesagt, oder beziehungsweise auf was Korach Bezug nimmt, er sagt, die ganze Gemeinde ist heilig. Ihr beansprucht zu viel. Die ganze Gemeinde ist heilig. Was will er eigentlich sagen? So gesehen will er eigentlich sagen, wir alle sind doch eins und gleich und nicht nur ihr, du und Aaron, die Heiligen, die Priester und so ist alles. Wir alle. Und Mose geht ja darauf ein und sagt, ihr dient doch schon an der Stiftshütte. Wieso wollt ihr noch das Priesteramt haben? Und Korach, der sagt nicht gleich als erstes, ich will Priester werden. Er sagt, die ganze Gemeinde ist heilig. Allgemeines Priestertum, würden wir ja sagen. Daraufhin sagt er ja weiter, der Herr ist in ihrer Mitte. Also er nimmt Bezug auch zu Gott. Gott nimmt da rein in diesen Konflikt und sagt, nicht nur ihr seid heilig, die ganze Gemeinde. Gott ist in ihrer Mitte. Und, was mir persönlich gefallen hat, ihr beansprucht zu viel. Und danach wieder, ihr erhebt euch. Also, die ganze Gemeinde ist heilig, Gott ist in ihrer Mitte und ihr beiden, du und Aaron, ihr beansprucht zu viel, ihr erhebt euch. Und das finde ich sehr interessant, was Korach hier sagt. Und ich möchte kurz darauf eingehen, auf diese Punkte, die er eigentlich Mose und so gesehen eigentlich auch Aaron vorgeworfen hat. Wenn Korach sagt, die ganze Gemeinde ist heilig, also in diesem Zusammenhang meint er ja so viel wie, wir sind doch alle Priester. Wieso bist du und Aaron höher gestellt? Was soll denn das? Müsste man doch fragen, ja stimmt das, Korach? Ist denn die ganze Gemeinde heilig oder ist denn die ganze Gemeinde Priester? Oder sind wir alle eine Priesterschaft? Und eigentlich könnte Korach sogar sehr gut mit der Bibel argumentieren. 2. Mose 19, 5 bis 6, da heißt es, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber, da ist das ganze Volk gemeint, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also hat doch Korach recht. Die ganze Gemeinde ist heilig. Gott sagt, ich von allen Völkern, ihr sollt meins sein, ihr sollt heilig sein, also abgesondert. Und Gott sagt sogar, ihr sollt mein Volk von Königen und Priestern sein. Ich sage es mal so, von der Bibel gesehen, was hat denn Korach falsch gemacht? Da kam ja sogar, ich würde sogar noch sagen, mit diesem Spruch, wir sind doch alle heilig. Ganz gemeine Priestertum. Man müsste sagen, jein. Natürlich steht hier, das ganze Volk soll Königen und Priester, ein Königreich voller Priester sein. Aber das steht ja, es steht ja nicht nur das. Denn wenn wir einfach von 2. Mose 19 weiterlesen würden, werden wir schnell merken, ja, die ganze Gemeinde ist heilig. Und ja, sie sollten auch alle so ein besonderes Priestervolk sein, ein Königreich sogar heißt es. Und doch hat Gott Priester eingesetzt. Sogar einen hohen Priester. Und Gott hat sogar Gesetze gegeben, wie die Priester zu sein haben, was sie anziehen sollen, wie der hohe Priester zu handeln hat bei Yom Kippur und, und. Also ja, ganze Gemeinde ist heilig und ja, so gesehen, alle sollen Priester sein, ja, ist in Ordnung. Und doch gilt es nur einem bestimmten Part von diesem heiligen Priesterschaft, dass die wirklich eine Funktion haben, Priester zu sein. Im wahrsten Sinn. Korach versuchte, ich will es mal so sagen, durch diese falsche Deutung von dem, was eigentlich Mose und somit Gott gesagt haben, so zu biegen und zu brechen, damit er seinem Neid freien Lauf lassen kann. Auch heute versuchen einige Christen durch ein falsches Verständnis vom allgemeinen Priestertum ich sage jetzt mal, ihre Sachen durchzubringen. Das ist mir persönlich selbst aufgefallen. Was steht denn bei uns im Neuen Testament? Wenn wir mal die Parallele nehmen, in 1. Petrus 2, da heißt es, ihr aber sollt ein auserwähltes Geschlecht sein, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Kann man 2. Mose 19 nehmen und 1. Petrus 2, und da stehen dieselben Dinge drin. Ne? Heiliges Volk, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk und eigentlich so dieselben Ausdrücke. Und man müsste auch da sagen, ja, das stimmt auch. Jeder, der zur Gemeinde Christi gehört, jeder, der errettet wurde durch das Blut Christi, der ist so gesehen Priester. Ja? Alle gehören in dieser riesigen Priesterfamilie dazu. Gar keine Frage. Und doch haben wir nicht alle priesterliche Funktion. Nicht alle sind Lehrer. Nicht alle sind Gemeindeleiter. Nicht alle sind Evangelisten. Obwohl wir doch alle allgemeines Priestertum sind. Ich finde es persönlich immer so gefährlich mit diesen, ja, wir sind doch alle allgemeine Priester. Mir wurde schon mal gesagt, auch damals in einigen Gemeinden, wo ich war, ja, Frauen dürfen auch Führungspositionen haben. Bei aller Wertschätzung der Schwestern. Die Bibel sagt, die Frauen haben ihren Arbeitsbereich oder ihre Funktion und die Männer haben halt ihren. Das hat halt Gott in seiner Souveränität festgelegt. Entweder wir akzeptieren das oder nicht. Und dann wird argumentiert, wir sind doch alle Priester. Allgemeines Priestertum, hey. Darum ist es doch völlig in Ordnung, wenn auch Frauen nach vorne gehen und auch Funktionen übernehmen, wo Gott gesagt hat, nein, das bitte nur die Männer. War auch im Alten Testament so. Im Alten Testament gab es Prophetinnen, 5 an der Zahl. Ja? Also Gott hat so gesehen Frauen, also Männern und Frauen, das geistliche, ich will es mal so sagen, höchste Amt gegeben, weil der Prophet ist einfach Sprachrohr Gottes. Gab es auch Priesterinnen? Nicht eine, weil Gott es so festgesetzt hat. Aber man wird mit der Argumentation kommen, wir sind doch alle allgemeines Priestertum. Die ganze Gemeinde ist doch heilig. Ja, und doch hat Gott Aufgaben verteilt. Auch finde ich interessant, es gibt ja in manchen Gemeinderichtungen überhaupt keine Gemeindeleitung, also keine Älteste, keine Aufseher. Und da wird auch gesagt, wir sind alle allgemeines Priestertum. Ich selbst war mal in ein paar Gemeinden, habe die da so besucht und die haben halt keine Gemeindeführung. Und da fand ich auch interessant, die haben genauso argumentiert, wir sind alle gleich. Jein. Auch da muss man ein deutliches Jein sagen. Denn die Bibel hat nun mal Aufseher eingesetzt. Und es heißt sogar in Hebräer 13, 17, dass wir unseren geistlichen Führern gehorchen sollen, denn wenn wir das nicht tun und sie über uns seufzen, wäre das nicht gut für uns. Interessant, ne? Es wäre nicht gut für uns, wenn unsere geistlichen Führer über uns seufzen. Also, es ist schon eine gewisse Gefahr darin, ich sage es mal, dieses Argument zu bringen, ohne darüber gründlich nachzudenken. Das Verhalten von dem, wenn Frauen in ihren Arbeitsbereichen weg sind und die Arbeitsbereiche der Männer sind, sagt die Bibel, 1. Korinther 14, erkennt, dass die Gebote, die ich euch gebe, von Gott sind. Wer von euch geistlich ist oder ein Prophet, der erkenne, das ist von Gott. Dann müssen wir doch auf der anderen Schluss ziehen und sagen, okay, wo das in einer Gemeinde nicht so ist, da ist weder ein Geistlicher noch ein Prophet. Also, Korah hat es geschafft, ich will es mal so sagen, durch frommes Getue 250 Männer, angesehene Leute mitzureißen in seinem Bund. Auch wir sind natürlich von solchen Fehltritten nicht bewahrt. Das ist einfach so. Diese Dinge stehen ja auch für uns geschrieben, damit wir nicht dieselben Fehler begehen. Korah kam höchstwahrscheinlich, er kam ja mit biblischen Gedanken. Die Gemeinde ist heilig und wieso nur ihr? Warum erhebt ihr euch? Wir sind doch alle Priester. Na? Dasselbe ist bei uns. Wenn wir nur Bibelstellen rausnehmen, die uns passen, ich sage es mal, in den Kram passen und alles andere wegblenden, dann machen wir genau dieselben Fehler wie Korach. Genau das Gleiche. Überhaupt muss man sich fragen, hat Korach überhaupt den Wunsch gehabt, mit Mose in Frieden und Einigung zu sein? Also wenn ich Korach wäre und ich wäre ein bisschen, ja, und ich hätte ein Problem, es wäre doch, ich wäre einfach zu Mose gegangen und hätte ihm gesagt, du, ich verstehe das nicht, die ganze Gemeinde ist doch heilig, alle sind doch Priester und, warum bist du und Aaron jetzt da oben und wir sind eher da unten, was ist denn das? Normal reden. Was hat Korach gemacht? 250 Mann kommt her. Das ist die Art und Weise, mit einem Mann umzugehen, der uns aus der Sklaverei befreit hat. Echt? Korach begegnete Mose nicht auf Augenhöhe. Der kam gleich mit einer Bande, Räubern, will ich sie mal so nennen, und hat ihm Vorwürfe gemacht, ihr erhebt euch, ihr beansprucht zu viel. Was hat Mose getan? Das Interessante ist, darauf werde ich später noch mehr eingehen, Mose hat nicht angefangen, dagegen zu fauchen. Mose ging auf die Knie. Muss man sich mal vorstellen. Da kommt dieser Typ, man hat ihn befreit aus der Knechtschaft, er hat nichts Besseres zu tun, als eine kleine Armee zusammenzurotten und sich noch gegen die Leute zu beschweren, die hingebungsvoll ihm dienen. Und Mose geht auf die Knie. Das nächste ist, was ich auch interessant fand, er hat ja gesagt, der Herr ist in ihrer Mitte. Gemeinde, ne? Die ganze Gemeinde ist heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Achtet mal ganz genau, was er sagt. Der Herr ist in ihrer Mitte. Warum sagt er nicht, der Herr ist in unserer Mitte? Wir haben doch davor, erinnert ihr euch vielleicht an die Predigten davor, wo Kaleb geredet hat und Mose und Josua. Und immer, wenn es Ermutigung brauchte, haben die Gottesmänner gesagt, der Herr ist in unserer Mitte. Wir alle. Ja? Korach sagt das nicht. Er sagt, die ganze Gemeinde ist heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Nicht bei euch. In ihrer Mitte. Das ist schon interessant, wenn man darauf achtet. Warum sagt er das so? Mit der Gemeinde meint er höchstwahrscheinlich, davon gehe ich aus, die 250 Typen, die er da mitgebracht hat. Weil es waren ja die angesehenen Leute, die Gemeindeführer, also die, die was zu sagen hatten. Und es steht jetzt so nicht in der Bibel, aber ich stelle mir das immer so bildlich vor, wenn ich den Text so lese. Da steht Mose und Aaron alleine. Korach steht in der Mitte, die 250 da an der Seite und sagt, der Herr ist in ihrer Mitte. Nicht bei euch. Toll, oder? Selbstverständlich, die ganzen Zeichen und Wunder und die Befreiung, die kamen ja durch Korach und seine Gefolgschaft. Nicht durch Mose. So wird der Spieß gedreht. Gott ist bei allen, wenn man auch bei ihm ist. Das finde ich so genial. Davor wollten die sich gegen Gott empören. Denkt ihr noch dran, wo die Kundschafter los sind, in 4. Mose 13. Dann hat die Gemeinde sich empört, haben so gesagt, wir wollen zurück nach Ägypten und weiß was ich, haben ein goldenes Kalb davor noch gemacht. Und auf einmal heißt es, der Herr ist in der Mitte der Gemeinde. Auf einmal ist es wichtig, wo der Herr ist. Davor war es völlig in Ordnung, alle Strängen zu ziehen, aber jetzt ist er in ihrer Mitte. Wieder ein frommer Versuch, eine Invasion zu starten. Einmal heißt es, die Gemeinde ist heilig, alle sind Priester, alle sind abgesondert. Und Gott ist sogar in ihrer Mitte. Und das Beste ist, wie gesagt, habe ich auch schon festgestellt, ihr erhebt euch, ihr beansprucht zu viel. Was ist denn das? Nichts weiter als böse Unterstellungen. Da war kein, du Mose, ich hätte mal eine Frage an dich. Ich verstehe das und das nicht. Könntest du mir das erklären? Für mich kommt es so und so rüber, aber was sagst du dazu? Selbst wenn du eine negative Einstellung deinem Gegenüber hast, kannst du ja hingehen und sagen, für mich kommt es so rüber. Aber du kannst gerne deine Sachen sagen. Korach kam mit vollendeten Tatsachen. Ihr beansprucht zu viel, ihr erhebt euch. Tolle Gesprächsgrundlage, oder? Damit kann man arbeiten. Liebe Freunde, ich finde, das ist das Allerschlimmste, wenn es in Beziehungen so aussieht, dass man den anderen Böswilligkeiten unterstellt. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und das Schlimmste ist es, dass es auch in der Gemeinde Christi so ist. Leute, wenn wir anfangen, den anderen Böswilligkeiten zu unterstellen, dann können wir ihm gleich sagen, du bist kein Christ. Dann können wir ihm das Heil gleich absprechen. Warum sage ich das? Es gibt auch einen großen Unterschied von Leuten, wenn sie sich verfehlen. Einmal können sie es unwissentlich tun. Oder man sagt was, man tut was aus Emotionen, aus der Schwachheit. Wir sagen ja, aus der Schwachheit unseres Fleisches und, und. Wenn du aber sagst, du bist böse, mit anderen Worten, dann sprichst du ihm eigentlich die Gotteskindschaft ab. Weil er hat ja böse Absichten. Er will sich erheben. Er beansprucht zu viel. Im Klartext, er ist kein wahrer Jünger Gottes, kein wahrer Jünger Christi. Denn ein wahrer Christ macht sowas nicht. Versteht ihr diese Gefahr? Wenn wir mit Leuten Probleme haben, und das ist nun mal so, wir geraten immer in Streit, in unserer Ehe, mit unseren Kindern, in unserer Gemeinde, bei uns im Arbeitsplatz. Wenn wir mit vollendeten Tatsachen hingehen und unserem Gegenüber Böswilligkeiten unterstellen, dann kann ich euch garantieren, es wird Krieg geben. Kein Frieden. Und das ist die schlimmste Gefahr von allen. Und ich finde es so interessant, dass der Geist Gottes das gewirkt hat. Ich glaube, die haben noch mehr geredet, Korach und Mose. Das sind ja eigentlich nur ein paar Verse. Aber dass genau das hervorkommen sollte, was Korach noch getan hat, Böswilligkeiten zu unterstellen. Was hätte Korach tun können? Ich habe mich so gefragt, wenn man wirklich ein Problem hat. Naja, genau das Gegenteil. Man hätte einfach vernünftig mit Mose reden können. Auf Augenhöhe, vielleicht sogar zu zweit. Nikodemus ging ja auch zu Jesus alleine erstmal. Nikodemus ging nicht mit 250 Pharisäern zu Jesus. Das andere ist ja natürlich, mit diesen Unterstellungen aufhören. Du überhebst dich, du beanspruchst zu viel. Du kannst doch diese Dinge normal äußern. Und zwar im Bewusstsein von, ey, ich will Frieden mit dir haben. Ich finde es ganz genial. Ich habe so einen Spruch mal gelesen. Es gibt ja einige Kriege bei uns auf der Erde. Gab es schon immer, gibt es und wird es immer geben. Okay? Und es gibt ja solche, das sind nicht unbedingt alles Christen oder Gottgläubige, aber es gibt welche, die nennen sich Friedensstifter. Und ich gehöre eigentlich wirklich auch dazu. Ich bin kein Freund von Waffen oder sonst noch irgendetwas. Ich bin ein Freund von Diplomatie. Und ich fand so ein Schild, fand ich so genial, da hat einer geschrieben bei einer Demonstration, wer Frieden will, der sendet Diplomaten und keine Waffen. Weil zu uns wird ja gesagt, um des Friedens willen müssen die Panzer rollen. Ich dachte, Panzer sind dafür da, Krieg zu führen. Aber anscheinend habe ich das doch nicht richtig verstanden. Wer Frieden will, das wird man an seinem Verhalten feststellen können. Ja, er will wirklich Frieden. Er will wirklich Einigung. Wer es nicht möchte, es aber behauptet, das wird man an seinem Verhalten feststellen, ob es wirklich will oder nicht. Frieden oder eine Invasion. Das Schlüsselwort, was ich in diesen Punkten so sehe, was mir so immer wieder in den Kopf gegangen ist, auch über die Vergangenheit, die ich so erlebt habe in den letzten Jahren, ist Gottesfurcht. Korach und seine Sippe, also seine Gefolgschaft, da fehlt es an Gottesfurcht. Selbst wenn Mose wirklich was getan hätte, Mose war auch ein Sünder, selbst wenn man wirklich ein Problem mit ihm hat, aus egal welchen Gründen, Wer Gott fürchtet, der wird es sich 100-mal vorüberlegen, einen Knecht Gottes so entgegenzutreten. Ich erinnere nur an die Worte Jesu, wo er sagt, das, was ihr meinem geringsten Bruder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir haben eine tolle Predigt mal von Nico gehört, wo er gesagt hat, das Ebenbild Gottes. Wo er gesagt hat, mir ist so bewusst geworden, dass jeder einzelne Christ, also jeder, der wirklich zu Jesus steht, und dieser Mensch natürlich Fehler hat, gar keine Frage, aber immer im Bewusstsein, das ist das Ebenbild Gottes. Wie begegne ich dem gegenüber? Und dann muss man wirklich sagen, wenn du das vor Augen hast, dass wenn du deinen Mitchristen, sei mal so oder so behandelst, so oder so hast du Christus behandelt. Es sei gut oder böse, was ihr meinem geringsten Bruder getan habt, das habt ihr mir getan. Und wir werden auch da an dem Verhalten, an dem Handeln der Leute feststellen, ob sie sich dessen bewusst sind, was sie da tun und ob sie gottesfürchtig sind oder nicht. Wie reagiert Mose darauf? Ich habe schon gesagt, ich glaube, die meisten von uns, ich schließe mich damit ein, ich weiß nicht, wir sagen ja immer wieder der alte Adam oder das Tier in einem oder so, bei mir wäre der Panzer rausgegangen. Ich hätte halt wirklich gedacht, weißt du was, Korach, du mit deinen Typen da, ihr wart versklavt, Gott hat mich erwählt, dass ich euch helfen soll, wir kommen raus, Zeichen und Wunder, und ich versuche mit bestem Wissen und Gewissen, euch in dieses Land zu führen, und du hast nichts Besseres zu tun, mir böswillig Sachen zu unterstellen und mit deinem Frommgetue A und Z zu ändern. Ich wäre total durchgedreht. Was macht Mose? Er geht auf die Knie. Er steht ja in 4. Mose 12, dass Mose der demütigste und sanftmütigste Mensch war auf Erden. Wisst ihr noch? Ich glaube, André hat darüber mal eine Predigt gehalten. War der demütigste und sanftmütigste, kann man lesen, 4. Mose 12. Ich finde es so genial, dass es nicht nur einfach gesagt wird, wie sanftmütig und demütig er war, es wird uns gezeigt. Der Mann geht auf die Knie. Wo andere zum Schwert greifen würden, oder wie meine einer zum Vulkan, der geht auf die Knie. Er hat nicht auf sein Recht bestanden, Recht zu haben, weil Mose hatte doch Recht. Wisst ihr, Korach kommt von oben herab, nicht auf Augenhöhe, und Mose, ich will es mal mit meinen Worten ausdrücken, er begünstigt es noch und sagt, weißt du was, ich gehe sogar noch tiefer, damit du noch höher erscheinst. Das ist mal eine Art und Weise, mit einem Konflikt umzugehen, wenn Leute so auf dich zukommen. Der Mann geht auf die Knie. Das Interessante ist aber, Mose ist nicht auf die Knie gegangen und hat gesagt, ja, Korach, du hast recht. Wie konnte ich es wagen? Es war alles falsch, natürlich. Und hier, nimm du das Priestertum. Ja, wir sind alle so und so. Mose geht auf die Knie und sagt aber trotzdem die Wahrheit. Also in all seiner Sanftmut und Demut ist er nicht einen Funken von der Wahrheit abgewichen. Und das ist die Kunst, dass man so eine Einstellung hat, dass man bereit ist, sich zu demütigen vor den Leuten, die einen fertig machen, und doch treu zu Gott zu sein und die Wahrheit zu bestätigen. Das finde ich so genial. Er hat ihnen trotzdem die Wahrheit gesagt. Kennt ihr diesen Spruch? Ich finde solche Sprüche immer so schrecklich. Der Klügere gibt nach. Kennt ihr das? Wisst ihr, wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Idioten. Wäre das gut? Stellt euch mal vor, Mose hat gesagt, ist okay, mach du. Korach, mach du. Gott sei Dank war Mose demütig, aber gleichzeitig wahrhaftig. Er ist auf keine Kompromisse eingegangen. Er hat gesagt, für mich, für meine Person, ich habe kein Problem damit, in den Staub zu kriechen. Ich werde mich demütigen, dass ich sogar auf die Knie gehe, mit meinem Angesicht zu Boden. Aber ich werde die Wahrheit sagen. Ich werde sagen, was richtig ist und was falsch ist. Mal im Vergleich zum Neuen Testament. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt so einige Vergleiche, die fand ich so interessant. Ich lese nochmal den Vers vor, 4. Mose 16, 30, da heißt es, wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, sodass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Das fand ich interessant. Mose sagt, wenn das passiert, also wenn dieses Gericht über sie kommt, und es kam ja, so werdet ihr, also die ganze Gemeinde, erkennen, diese Leute haben den Herrn gelästert. Wo haben die da den Herrn gelästert, bitteschön? Wo hat Korach gesagt, der Herr ist, ich weiß nicht was? Das fand ich so interessant, weil man hat sogar sich auf Gott berufen. Ne? Denkt dran, der Herr ist in der Mitte der Gemeinde. Warum sagt Mose, ihr werdet erkennen, wenn dieses Gericht kommt, wenn die Erde sie verschlingt, dass sie den Herrn gelästert haben? Und dann, ja klar, Mose kommt. Mose hat ja nicht aus eigener Macht irgendwas getan. Mose hat sich nicht selbst zum Propheten ernannt. Wer hat das alles getan? Es war Gott. Gott hat die Wunder und Zeichen gewirkt, nicht Mose. Mose war nur ein Werkzeug. All diese Befreiung, all diese Versorgung, all dieses Fürsorgliche, das hat doch alles Gott getan. Und sie haben den Herrn gelästert. Was klingt uns da in den Ohren zum Neuen Testament? Wisst ihr, was ich meine? In Matthäus 12 kommt der Herr Jesus und heilt einen Taubstummen. Und davor gab es ja auch noch viele Zeichen und Wunder. Der Befreier im Neuen Testament, Mose war ja nur ein Schatten. Und das Volk sagt, wow, das ist doch der Sohn Davids. Was sagen die angesehenen Gemeindeleiter oder die Führer damals? Er macht es durch den Teufel. Und was ist Jesu Urteil? Wer den Geist Gottes lästert, für den gibt es keine Vergebung. Also, da heißt es, Geist Gottes gelästert, ne, in diesem ganzen Zusammenhang. Jesus, der wahre Prophet, kommt, macht Zeichen und Wunder und es ist offensichtlich und die damaligen Führer zu Jesu Zeiten verwerfen ihn, böswillige Unterstellung, so schlimmer wie bei Mose, er ist vom Teufel. Und Jesus sagt, Geist Gottes gelästert. Bei Mose, Zeichen und Wunder, Befreier, fürsorglich und es ist offensichtlich. Und Mose sagt, sie haben den Herrn gelästert. Interessante Parallelen, oder? Wer die Lästerung des Heiligen Geistes macht, ist ja nicht einfach so. Man rutscht nicht aus und hat aus Versehen den Geist gelästert. Genauso wie bei Korach. Korach ist nicht ausgerutscht oder hat sich den Zeh gestoßen und ist dann zu Mose hin und hat eine Invasion gestartet. Das war bewusst böswillig. Und da sagt Mose, ihr habt den Herrn gelästert. Und ich habe ja vorhin gesagt, es war ja eigentlich, es ist der große Neid, den Korach und seine Gefolgschaft getrieben hat. Warum wurde Jesus zum Kreuze verurteilt? Markus 15, 10. Denn er wusste, dass die obersten Priestern ihn aus Neid ausgeliefert haben. Auch die Pharisäer, Schriftgelehrten, waren neidisch und schrien, kreuzige ihn. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. So wie die angesehenen Männer Mosezeiten, so auch zu Jesuszeiten. Neid und Verstocktheit. Jakobus 3, 16. Wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Der Neid ist ein Gift. Durchdringt das ganze Herz. Und dann war's das. Wie hat das Volk reagiert? Wir haben leider in 4. Mose 16, kommt jetzt das Volk nicht wirklich zu Wort, ne? nur ganz wenig. Die Reaktion finden wir erst in 4. Mose 17. Ne? Ihr könnt mal lesen, 4. Mose 17, die Verse 6 bis 7. Ich lese einfach mal Vers 6. Da heißt es, am folgenden Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israels gegen Mose und gegen Aaron und sprach, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Genial, oder? Ich lache jetzt wieder und bei der Vorbereitung musste ich auch lachen. Also, die waren dabei, haben gesehen, was da alles passiert ist. Erde geht auf, verschlingt alle und die Gemeinde, die sagt nicht, ja, was der Korach da, nein, die gehen zu Mose, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Wisst ihr, die Bibel sagt ja so oft auch in den Psalmen, dass das Volk Israel verstockt und blind ist, ne? Ziemlich oft. Ich finde, das ist so einer der krönenden Beweise, wie das, ich kann mir nicht vorstellen, was das für Menschen waren. Das ist einfach genial. Als, jetzt muss man sich mal vorstellen, als hätte Mose gesagt, ja, die Erde soll auftun und weg damit. Als hätte es nicht Gott gesagt. Oder viel besser noch, eigentlich war Korach der Befreier mit Abiram und Datan. Und Mose und Aaron, die waren diejenigen, die den Aufruhr gemacht haben und die 250 zusammengesammelt haben. Die waren eigentlich die Bösen. Leute, es wird einfach der Spieß umgedreht. Alles, was gut ist, wird böse genannt und Licht wird zu Finsternis und andersrum. Es ist einfach genial. Und ich will einfach daran erinnern, das waren alles Menschen, wie du und ich. Sie sahen Zeichen, die sahen Wunder, die haben mehr gesehen wie du und ich. Und die kommen auf den Schluss, Mose ist schuld. Das Beste ist, wenn sie noch sagen, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Das Volk des Herrn. Also eigentlich war Korach und seine Gefolge, die waren das Volk. Und Mose und Aaron, die sind eigentlich nicht das Volk. Sondern die, die jetzt in der Hölle sind, die sind das Volk. Genial. Hesekiel 3,7. Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen, sie wollen ja auch auf mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Und allein von dieser Geschichte muss man einfach sagen, ja, passt genau, versteht man, 100%. Wenn jemand verstockt ist ja so ein Begriff, ne? Die Elberfelder übersetzt das eigentlich, finde ich besser für unseren Sprachgebrauch, verhärtet. Das Herz ist verhärtet oder die Augen sind verblendet. Wenn das bei einem Menschen so ist, du wirst an seiner Reaktion, an seiner Denkweise, an seinem Handeln, an seinem Reden erkennen, ja, der ist verstockt. Da ist nichts mehr. Und wenn ihr mal auf den Text geachtet habt, Gott hat nicht zur Buße aufgerufen. Es kam sofort das Gericht. Die Erde tat ihren Mund auf und sie waren weg. Irgendwann ist Schluss. Natürlich kann man jetzt auch sagen, und das ist für uns das Gewissen oder, ich sage mal, das Erbarmen, das bei uns klingt, ist das denn nicht vielleicht zu streng? Einmal versündigt und dann verschlingt einen die Erde. Ich zitiere mal Gott selber, ganz persönlich, in 4. Mose 14,11 sagt der Herr zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Gute Frage. Wie lange soll man das dulden? Parallele mal dazu, Johannes 12, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hat, glaubten sie nicht an ihn. Gott sagt in Mose, obwohl ich so viele Zeichen tue, sie verachten mich und wollen nicht glauben. Dann kommt Christus, der wahre Mose, der wahre Befreier, und da heißt es, obwohl er so viele Zeichen unter ihnen tat, wollten sie nicht glauben. Auch wieder dieser Schwung. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, das Volk Israel neidisch und verstockt. Und ich erinnere daran, das dient uns als warnendes Beispiel. Dass wir nicht den Kopf über die Leute schütten und sagen, wie böse waren die, sondern dass wir das wirklich als warnendes Beispiel nehmen. dass wir nicht selbst auch so verkehrt werden. Ich persönlich, ich habe auch gelernt, wie man mit Christen oder mit anderen Menschen umzugehen hat, gerade an dieser Geschichte. Weil oft ist es doch so, wenn die Leute uns Unrecht tun oder wir meinen, dass sie uns Unrecht tun, wir bestehen auf unser Recht und hauen auf den Tisch. Mose ging auf die Knie, hat aber die Wahrheit gesagt. Und irgendwann hat man gemerkt, Gott hat sein Urteil gefällt. Überlass Gott die Sache und hör auf, selber für dich zu kämpfen. Sei für dich nicht so wichtig. Wichtig ist die Wahrheit. Du selber geh zu Boden und demütige dich. Das ist das, wie Mose selbst das Zeugnis bekommen hat, der sanftmütigste und demütigste Mensch auf Erden zu sein. Ich denke, wir alle, die wir hier sitzen, hätten auch gern so ein Zeugnis. Georgi war der Gütigste und ja? Und wir würden strotzen und sagen, ja, na klar. Aber würde Georgi denn sich so demütigen und auf die Knie gehen? Selbst wenn man ihm Unrecht antut. Ja, das ist zu viel. Der Mose, der kann das machen. Aber Georgi ist sich dafür zu schade. Es kostet was, so ein Zeugnis zu haben. Wir lernen eine wichtige Tatsache über Gott selbst. Ich bin auch bald durch. Jetzt war das sehr viel mit warnendes Beispiel, aber ich möchte auch auf etwas hinweisen, wie herrlich und glorreich unser Gott ist. Es heißt nämlich in Vers 33, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Korach anhingen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so auf dieses Detail geachtet habt, aber ich fand es schon heftig beim Lesen. Also Korach hat gesündigt, natürlich mit diesen 250 anderen, Datan und Abiram. Und dann heißt es, samt ihren Familien und allen Menschen, die Korach anhingen. Muss man doch sagen, das ist doch ungerecht. Was haben die denn getan? Oder? Was kann der Enkel von Korach dafür, dass Korach so drauf ist? Ist es nicht unfair? Es heißt doch, sowohl in Mose, also in 5. Mose und auch in Hesekiel, dass jeder für seine eigenen Sünden sterben soll. Jede Seele, die sündigt, die soll sterben. Nicht, dass der Sohn die Sünden des Vaters trägt und andersrum. So jeder Einzelne für sich. Und hier lesen wir einfach, nein, alle, die Korach anhingen. Und wenn wir nur diese Passage hier nehmen, dann müssen wir sagen, ja, bereitet doch einem ziemlich Bauchschmerzen. Wie schön ist es aber, dass die Bibel ja darauf nochmal hinweist, und in 4. Mose 26, und da wird uns ein kleiner Satz gesagt, den fand ich genial, das habe ich bei meiner Bibel rot unterstrichen. 4. Mose 26, 10 bis 11, da heißt es, also Mose nimmt wieder auf diese Geschichte Bezug, er sagt, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt Korach, als die Rotte starb, als das Feuer 250 Männer verzehrte und sie zum Zeichen wurden. Ja, also sie wurden zum Zeichen. Gerade diese Geschichte. Und dann heißt es, aber die Söhne Korachs starben nicht. Hä? Ja, ich dachte, alle, die da waren und die Erde kam. Nein, die Söhne Korachs nicht. Gott hat sie verschont. Auch da natürlich, ich mit meinem Kino, ich dachte mir, hä? Die ganze Gemeinde musste ja weg. Dann kamen die da vorne auf einen Platz. Die Erde ging auf. Die fielen alle hinab. Aber nicht die Söhne Korachs. Wie hat Gott das gemacht? Also sind die dann in die Luft geschwebt, kamen Engel? Also, die Bibel sagt das nicht. Aber ich habe halt so gedacht, so, ja, wenn die ganze Erde da aufgeht, gehen doch alle runter. Wenn es regnet, werden doch alle nass. Nein. Wenn Gott das nicht will, dann kann es regnen wie viel, in Strömen. Du wirst nicht nass. Die Erde kann aufgehen wie ein Krater. Du wirst nicht hineinfallen. Denn du gehörst nicht zu Korach. Wisst ihr eigentlich, wer die Psalmen unter anderem geschrieben hat? Die Söhne Korachs. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das waren inspirierte Männer. Die hatten einen gottlosen Vater bis zum geht nicht mehr. Und sie selbst waren Werkzeuge, heilige Werkzeuge Gottes, die Gottes Wort für uns geschrieben haben, für die ganze Welt. Wisst ihr, wie genial das ist? Wir lernen hier, natürlich, Es ist ein Zeichen, steht hier in Vers 10. Sie wurden uns zum Zeichen, alles klar. Wir sollen nicht neidisch sein, nicht verstockt, nicht all diese Dinge. Aber wir lernen auch noch dazu, Gott ist absolut gerecht. Er wird niemanden für etwas büßen lassen, für was du nicht kannst. Die Herkunft spielt keine Rolle. Dein Elternhaus spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, auch wie du erzogen wurdest. Das Einzige, was Gott interessiert, ist dein Herz. Ist es auf ihn gerichtet oder nicht? Wieder so ein toller Spruch, ne? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sowas kennt die Bibel nicht. Die Bibel kennt, ein jeder Baum bringt seine Frucht. Sie sei gut oder böse. In Hiob 37, das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, das ist Elihu, der Jüngste, er sagt zu den älteren Männern, es ist ausgeschlossen, dass Gott gottlos handelt. Er vergilt jeden Menschen, wie er es verdient hat. Wenn du meinst, Gott wäre ungerecht, oder du hoffst, dass Gott doch gerecht ist und hier und da, ich sage dir eine Sache, du und ich, wir sind elende Sünder. Und es heißt über uns in der Bergpredigt, selig sind die, die nach Gerechtigkeit dürsten und hungern, denn sie sollen satt werden. Wenn wir, die wir doch böse sind, so sehr nach Gerechtigkeit fordern, dass jeder das bekommt, was er verdient, ja wie viel mehr derjenige, in dem keine Finsternis ist, der vollkommen Licht ist, wie viel mehr gerecht wird er sein, als du und ich zusammen? Es ist ausgeschlossen, dass Gott gottlos handelt. Ich finde das so genial, dass gerade auch hier gezeigt wird, es ist völlig egal, woher du kommst, es kommt darauf an, wer du bist, für was du dich entscheidest, zu Korach zu stehen oder zu Mose. Mein letzter Gedanke ist das Prinzip der Auserwählung. Mose sagt in 4. Mose 16,5, er sprach zu Korach und zu der ganzen Rotte, morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist, sodass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er sich nahen lassen. Wer ist der Meinung, dass Mose und Aaron heilig waren und Gott sie zu sich nahen ließ? Weil Mose stellt es ja erstmal offen. Er sagt nicht, ihr werdet erkennen, dass ich der Heilige bin. Ich bin der Abgesonderte. Das sagt Mose gar nicht. So auf der Erde, wo er da lag, hat er gesagt, der Herr wird wissen lassen, wer heilig ist und wer sich zu ihm nähern darf, zu diesem ewigen und verzehrenden Feuer. Und wir erkennen das. Wie? Durch das Verhalten. Abiram und Datan, Mose ruft sie und die sagen, du hast uns aus einem Land geführt, Verse 13 und 14, wo Milch und Honig fließt. Und ich dachte, hä, die kam doch gar nicht dahin. Aus welchem Land? Ach so, Ägypten. Das war eigentlich das wahre Land. Und sie haben doch Mose den Vorwurf gegeben, du bist schuld, dass wir hier alle in der Wüste sterben, willst du uns noch die Augen ausstechen? Genau, Mose war derjenige, der gesagt hat, lass uns nicht die Kundschaft dahin schicken, lass uns nicht das Land erobern. Das war eigentlich alles Korach. Wir merken an diesem Verhalten, wie diese Rotte drauf war und wie Mose und Aaron. Die Korathiten empören sich. Mose geht auf die Knie. Mose und Aaron weisen auf Gott hin. Und was ich auch noch interessant fand, das wissen wir in Kapitel 17, Mose und Aaron, sie baten um Vergebung für die Gemeinde. Sie haben für sie gebetet. Für die Leute, die sie, weiß was ich, wie oft steinigen und umbringen wollten. Wir erkennen durch das Verhalten, wer heilig ist und wer sich zu Gott nahen darf und wer nicht. Das ganze Volk war heilig und abgesondert. Ja, ist wirklich so. Die ganze Gemeinde Israel sollte ja heilig sein. Und doch gibt es einen großen Unterschied. Es geht nicht darum, dem Namen nach Jude zu sein oder Israelit, sondern nach deiner Handlung. Es geht nicht darum, sich Christ zu nennen, in eine Gemeinde zu gehen oder wie ich so eine riesige 10-Kilo-Bibel unter dem Arm zu halten. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, wie du lebst. Entweder lebst du so wie ein Korach, dann würde dein Name Christ nicht helfen. Oder du verhältst dich wie Mose und Aaron, die auf die Knie gehen, auf Gott hinweisen und sogar um Vergebung bitten für die Leute, die ihnen Unrecht getan haben. Dann bist du ein wahrer Jünger. Dann bist du ein wahrer Christ. Auf das Verhalten kommt es an, ob wir auf Jesus hören oder nicht. Die Korathiten hätten eigentlich Römer 2 lesen müssen. In Römer 2 wird uns gesagt, die Beschneidung nämlich hat nur Wert, also das Judesein hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene, also der Nichtjude, der Heide, die Rechtsbestimmung des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur aus Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, da du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht nach dem Buchstaben. Seine Anerkennung kommt nicht von den Menschen, sondern von Gott. Mose hat gesagt, der Herr wird wissen lassen, wer heilig ist und wer sich ihm nahen darf. Die Anerkennung kommt von Gott und nicht von den Menschen. Das hat ein wahrer Jünger gar nicht nötig. Uns sollte nur wichtig sein, was Jesus von uns denkt und nicht, was die Menschen von uns denken. Paulus sagt, wenn ich den Menschen gefällig sein wäre, so predigen würde, egal wie, so auch im Verhalten, ich wäre kein Diener Christi. Hätte Mose sich anders verhalten, nicht in Demut, nicht in Vergebungsbereitschaft, nicht in Wahrheit, wie Mose es tat, dann hätte er sich doch auf dasselbe Niveau begeben wie Korach. Kennt ihr den Spruch, Adel verpflichtet? Wenn wir uns als Gottes Kinder bezeichnen, lass uns auch so handeln. Du und ich können entscheiden, ob wir auf der Seite von Mose oder von Korach stehen. Du und ich können entscheiden, stehen wir auf der Seite Christi oder auf der Seite des Antichristi. Amen.